Startup Stimmen, der Podcast für Gründungsinteressierte vom Reach Euregio Startup Center. Herzlich willkommen in unserer heutigen Folge des Reach Podcasts Startup Stimmen. Ich bin Greta Böske und ich darf euch heute als Host durch diese Podcast-Folge führen. Wenn ich nicht an dieser Stelle zu hören bin, dann unterstütze ich Gründungsinteressierte und GründerInnen als Startup-Coachin im Reach. Und heute in dieser Folge haben wir gleich zwei ganz besondere Gäste, Dr. Ulrich Burgbacher und Dr. Manuel Pretorius vom Unternehmen Tapdu. Herzlich willkommen hier bei uns im Studio, Manuel und Ulrich. Es ist großartig und ich bin sehr gespannt, worüber wir heute sprechen werden. Schön, dass ihr in dieser Podcast-Folge seid und ihr dürft euch einfach zum Start sehr gerne mal einmal selbst vorstellen und erzählen, was Tapdu denn eigentlich so macht.
Hallo, ich bin Manuel Pretorius. Und ich selbst bin in 2004 nach Münster gekommen zum Studium. Ich fange mal mit meiner Münster-Story an. Da habe ich erst Physik studiert, habe dann mein Diplom gemacht und habe dann gemerkt, ja, mich interessiert aber auch noch die Informatik, weil das auch mal so ein Steckenpferd von mir war. Und bin dann von der Physik noch in Informatik gegangen und habe im Anschluss meine Promotion in Informatik gemacht. Und ja, letztendlich ist das auch quasi die Grundlage für Tapdu geworden, denn Tapdu basiert quasi auf einem der letzten Forschungsprojekte, die Ulrich und ich in der Uni Münster gemacht haben in der Informatik.
Das heißt, ihr habt euch da kennengelernt?
Wir haben uns tatsächlich schon 2004 kennengelernt, als wir beide hier angefangen haben, Physik zu studieren. Das war, wir haben im Sommersemester angefangen. Das war damals, ging das noch nicht so leicht und deswegen war das so ein kleiner, eingeschworener Kreis und da haben wir uns kennengelernt. Und seitdem haben wir eigentlich den ganzen Weg zusammen gemacht. Also wir haben, wir haben beide Physik gemacht, sind dann aber in die Informatik gewechselt zur Promotion und also war ja im Endeffekt dann dein Forschungsprojekt, womit wir dann die Firma gegründet haben.
Cool. Genau. Und eure Firma heißt Tapdu und was macht ihr da?
Die Tapdu Technologies GmbH, das ist ein Unternehmen, das Hard- und Software-Systeme entwickelt, im Auftrag für andere Unternehmen und ja letztendlich eine Produktentwicklung für die Unternehmen macht. Teilweise aber auch bei Forschungsfragen unterstützt. Das ist die Basis, auf der wir uns bewegen und wir sind gestartet im Technologiehof, sind jetzt im Technologiepark und da am Wilhelm Schickert Campus 14 zu finden.
Cool. Das heißt, born and raised in Münster sozusagen.
Genau, genau. Das Interessante ist tatsächlich, ja, ich kann unserem Büro aus kann ich auf meine erste WG in Münster gucken. Das heißt, der Kreis hat sich da dann wieder geschlossen. Und genau, das ist unser zweites Büro und angefangen haben wir im Technologiehof. Das ist quasi ja an der Mendelstraße 11. Und unsere Größe sind 20 Mitarbeiter aktuell und ja, da sind dann Studenten, größtenteils Programmierer, Physiker haben wir auch dabei und ein paar E-Techniker auch noch, weil wir Soft- und Hardwareentwicklung dann durchführen.
Cool.
Genau, im Wesentlichen ja, begleiten wir die Unternehmen bei der Produktentwicklung, meistens auch schon bei der Konzeption. Das heißt, wir ja, kreieren oder geben unsere Ideen, welche Technologien gibt es auf dem Markt für die spezielle Lösung, die sie anstreben. Und auf der einen Seite ist dann meistens eine Hardware, die irgendeine Funktionalität hat, das heißt Daten aufnimmt mit Sensoren und die Daten dann irgendwo hinschickt und aber eine Spezialanfertigung ist. Wir haben dann auch so eine kleine Werkstatt bei uns, in der wir die Prototypen dann letztendlich auch komplett bauen können, wo wir auch dann Kleinserien teilweise fertigen und ja dann zum Einsatz zum Kunden bringen. Das ist der eine Teil unseres Angebots und dann entwickeln wir aber natürlich auch das komplette Ökosystem um diese Hardware meistens herum. Das ist dann beispielsweise das Backend oder das System, wo die Daten von der Hardware hinkommen, wo die dann gespeichert werden, wo die verarbeitet werden und bereitgestellt werden für jetzt endlich die Frontends. Und die Frontends können dann Web-Apps sein, Dashboards oder auch native Apps, die dann Leute auf dem Handy haben, um dann mit ihren Produkten zu interagieren.
Cool. Ich kann mir vorstellen, dass das viele Probleme löst, die Menschen haben. Und das ist ja bekanntlich schon mal ein guter Erfolgsfaktor. Also danke für den Einblick. Da werden wir jetzt im Detail, glaube ich, noch ein bisschen was drüber hören im Laufe der Folge. Aber du hast noch was hinzuzufügen.
Ja, genau. Vielleicht nochmal, unsere Kundengruppe sind in der Regel Industrieunternehmen, auch häufig größere Unternehmen. Aber wir haben jetzt in unserer Geschichte auch schon mit vielen Startups zusammengearbeitet, auch hier aus Münster. Genau. Also das heißt, auch da ist es so, dass wir eben, ich sage mal, wir können viele von unserem Team her und von den Möglichkeiten, die wir bei uns haben, können wir einfach viele Produkte bauen, die sich jetzt hier jemand halt erdenkt und die er dann auf den Markt bringen möchte.
Ich danke euch vielmals und wir starten in unseren Fragenhagel und die Einstiegsfrage, die ich all unseren Gästen gerne in diesem Podcast einmal stelle. Ihr antwortet einfach intuitiv mit der ein oder anderen Option, die ich gleich gebe. Das sind immer Entweder-oder-Fragen. Und du, Manuel, fängst einfach an und Ulrich schließt sich dann an. Dann die erste. Homeoffice oder Büro?
Büro.
Homeoffice.
Fängt schon gut an. Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Auch.
Kreatives Chaos oder strikte Ordnung?
Kreativ Chaos.
Ordnung.
Hardware oder Software?
Beides, ja, beides tatsächlich. Ja, meine Herzen schlagen für beides.
Okay.
Ja, bei mir auch.
Okay. Smartphone oder Laptop?
Laptop.
Laptop.
Lokal oder global?
Lokal.
Global.
Spontan oder geplant?
Spontan.
Geplant.
Wachstum oder Stabilität?
Wachstum.
Für mich ist das eher eine Treppe, ein Wechsel von Wachstum und Stabilität.
Okay. Schneller Prototypenbau oder ausführliche Marktanalyse?
Das beides. Also,
entscheidet euch so gerne.
Also ich würde sagen, schneller Prototyp, der schnell am Markt getestet wird.
Das klingt gut. Die Startup-Coachin in mir freut sich. Und die letzte, kurzfristige Ziele oder langfristige Visionen?
Langfristige Visionen.
Ja, langfristige Visionen.
Okay, ich danke euch. Ihr seid vermutlich ein eher komplementäres Duo, was sich gut ergänzt, haben wir gerade festgestellt, weil eure Antworten noch teilweise unterschiedlich waren. Aber sehr interessant und ich weiß, die Fragen waren ein bisschen schwierig und manche Dinge gehören auch irgendwie eng zusammen. Aber ich finde, die intuitive Entscheidung ist doch immer ganz interessant, wo man vielleicht die Priorität setzt. Ich schließe direkt die traditionelle Einstiegsfrage an und vielleicht, Ulrich, fängst du dieses Mal an und dann schließt du dich an, Manuel. Wer oder was inspiriert dich ganz persönlich am meisten?
Das hat sich, würde ich sagen, sehr geändert bei mir im Leben. Im Moment würde ich sagen, dass es meine kleine Tochter ist.
Ja, da würde ich mich auch anschließen. Ich glaube, durch den Nachwuchs kriegt man nochmal eine andere Sicht auf das Leben und was man eigentlich erreichen will oder wofür man eigentlich lebt letztendlich. Und ich glaube, das verändert auch die Sicht auf das Unternehmen tatsächlich auch nochmal, wenn man Kinder hat.
Ja.
Und natürlich auch ein ganz anderes Spannungsfeld zwischen wie viel Zeit habe ich für was, ne? Weil ich habe meine Zeit nur einmal im Leben und die muss ich halt irgendwie aufteilen und die möchte ich natürlich möglichst sinnvoll für beide verbringen, für mein Unternehmen und für meine Kinder.
Ja, das stimmt, das leuchtet total ein und ich danke euch, dass ihr das geteilt habt. Vielleicht schließen wir da direkt eine Frage an. Hat sich denn eure gemeinsame Arbeit dadurch verändert, dass ihr eine Familie habt, die auch eine ganz große Rolle in eurem Leben spielt?
Also im Großen und Ganzen nicht, aber es hat sich natürlich schon ein bisschen verschoben, wann wir arbeiten. Also wir haben ja früher auch, wir haben ja eben ja schon erwähnt, beides Nachteulen auch gerne lange abends gearbeitet. Und das machen wir jetzt eigentlich nicht mehr.
Ja, genau. Ja, das macht Sinn, dass man natürlich seinen Tagesablauf dann irgendwie nochmal anders strukturieren muss. Ganz generell vielleicht mal zum Stichwort bei euch arbeiten. Wie müssen wir uns das denn jetzt vorstellen? Wie organisiert ihr euch in eurer Firma? Wie viele seid ihr? Wie müssen wir uns die Arbeit bei Tapdo vorstellen? Wie läuft der Tag normalerweise ab bei euch?
Genau, also wir sind relativ offen und freizügig, glaube ich, für unsere Mitarbeiter. Wir sind aktuell 20 Leute und ja, wir haben auch, ja, jeder ist so ein bisschen anders in seinem Tagesablauf. Wir wollen eigentlich so das für die Leute so angenehm und gut machen wie möglich, dass letztendlich ein zufriedener Mitarbeiter ist natürlich auch jemand, der eigentlich die beste Leistung bringt und der sich auch mit dem Unternehmen assoziiert und halt Bock darauf hat und nicht einfach, ich nenne es mal, Dienst nach Vorschrift macht. Und vor der Situation heraus, eigentlich haben alle so ihre Zeiten, wo sie gut arbeiten können, gerade die halt, die Eltern sind, vielleicht dann auch abends mal die Kids abholen müssen, dann arbeiten die halt nicht und sind da auch nicht verfügbar, ist aber auch okay. Dann arbeiten die halt abends oder morgens früher. Aber auch jüngere Mitarbeiter, die ein anderes Lebensmodell haben, zum Beispiel eher so, ich nenne es mal, Richtung Digitalnomade gehen. Wir haben auch einen Mitarbeiter, der mit seinem Bulli einfach mal irgendwo zu einem Strand fährt, da surft und währenddessen halt arbeitet. Der macht das nicht im Urlaub, sondern der arbeitet währenddessen bei uns. Die Grundbedingung ist, du brauchst Internet und ja, als Entwickler geht das, ne? Und dann kann er von da arbeiten. Und ja, wenn die Leistungen und alles stimmt dabei, ist es, kann jeder so frei arbeiten, wie er möchte. Und ja, das handeln wir eigentlich in den meisten Sachen so. Also wir haben da keine festen, wann dann muss jemand da sein oder wir haben auch keine Office-Pflicht oder sonst was. Also die Leute sind da sehr frei. Es gibt natürlich Tätigkeiten, die das ja nicht anders möglich machen. Das heißt, wenn man an der Hardware was macht, physisch, wo man eine Fräse, einen 3D-Drucker, Lötstation etc. verbraucht, dann muss man natürlich in die Werkstatt gehen bei uns und das da vor Ort machen. Oder Aber um diesen also wir haben relativ viel Homeoffice oder viel Tätigkeit, wo die Leute nicht vor Ort sind. Da ist aber so, dass dieser Zusammenhalt und der gemeinschaftliche Austausch immer bestehen bleibt. Dafür haben wir dann mittags so ein Meeting, wo eigentlich möglichst viele oder alle da sind, um halt dann ja natürlich einmal so über den Tagesablauf zu sprechen, was sie eigentlich so im Businessbereich getan haben. Aber es ist auch da, um so einen Schwank zu erzählen, Witze zu machen, sich auszutauschen, zu klönen und also das, was man sonst an der Kaffeemaschine macht, dann halt da zu erledigen. Das Spannende dabei ist halt aber auch irgendwie so, an der Kaffeemaschine hat man eben so zwei Leute, die sich über spezielle Themen unterhalten und da ist es aber eher so, es sind halt alle da und man connectet dann eigentlich so mit allen so ein bisschen. Es ist nicht so stark so eine Krüppchenbildung, habe ich das Gefühl, sondern alle sprechen mit allen.
Das ist cool. Ja. Sind dann alle, bis auf jetzt, ihr habt ein, zwei Ausnahmen schon geschildert, Menschen, die gute Gründe haben, nicht an der Kaffeemaschine aufzutauchen, sondern gerade zum Beispiel am Strand arbeiten können. Das ist natürlich eine sehr gute Alternative. Aber es ist schon so, dass das Büro euer zentraler Arbeitsort ist, wo sich das Team auch trifft.
Ja, genau. Ganz cool. Also wir haben auch ein sehr tolles Büro, muss man einfach sagen. Das ist also, als wir da hingezogen sind, das war Ende 2019, also genau im Dezember, weiß ich noch, haben wir unseren Internetanschluss gekriegt. Und dann waren wir da ja, ich weiß nicht, wann ging es los, März, kam dann der Lockdown. Und dann saß Manuel allein im Büro. War ein schönes, großes Einzelbüro.
Das war das größte Einzelbüro, was ich jemals hatte.
Ja, hat alles Vor- und Nachteile. Ja. Okay. Genau. Ja, dann wart ihr alleine vor Ort und hattet ihr Heiligenhain erstmal für euch und konntet alles gut kennenlernen, aber dann nach und nach ist das Leben wieder eingezogen in euer Büro.
Genau. Und wir haben vorher immer auch so, also vorher haben wir eigentlich wenig Homeoffice gemacht oder vielleicht nur mal einen Tag Homeoffice. Wir hatten am Anfang ist ein Mitarbeiter nach Norwegen gezogen, da haben wir dann doch häufiger mal halt natürlich das alles remote machen müssen. Aber mit Covid kam das ziemlich, dass dann halt alle irgendwie ins Homeoffice gehen mussten. Und natürlich ist auch viel davon geblieben, was aber auch damit zusammenhängt, dass die Leute dann, sag ich mal, sich gleichzeitig auch weiter aus Münster wegbewegt haben, dann irgendwie in die Randbezirke. Und wir wollen das auch so beibehalten, weil wir haben überhaupt nicht das Gefühl, dass dadurch ein Leistungsabfall oder sowas irgendwie gegeben hat oder dass das Team zerfällt. Sondern das funktioniert eigentlich ganz gut und das ist halt auch ein Benefit, den wir den Leuten ganz gut geben können, weil man muss ja sehen, wir konkurrieren ja im Prinzip immer mit Konzernen so um die Mitarbeiter. Das ist ja immer so die große Konkurrenz für uns und die können natürlich den Leuten andere Sicherheiten bieten als jetzt eine kleine Firma, vielleicht auch zum Teil halt andere Benefits, aber dafür sind die Leute bei uns halt auch sehr, sehr frei einfach in dem, wie sie arbeiten, wenn die eben die Ergebnisse stimmen.
Ja, das ist, glaube ich, ein guter Vorteil, den man sich vielleicht als junges Unternehmen auch aktiv zunutze machen kann, um einfach agile, aufgeschlossene Mitarbeitende für sich gewinnen zu können, die dann wiederum auch ein gutes Arbeitsumfeld vorfinden, was dann auch ihren Vorstellungen entspricht. Ne?
Genau, cool. Natürlich ist es auch so, dass man dadurch bestimmte Leute bekommt, die auf eine bestimmte Art halt arbeiten, auch Leute, die gerne ein bisschen selbstständiger arbeiten. Das ist sicherlich anders, wenn wir jetzt praktisch ganz starre Strukturen hätten und alle immer wieder im Büro sitzen müssten.
Ja.
Du hast ein innovatives Gründungsvorhaben, fragst dich aber, wie du deinen Lebensunterhalt in der Anfangsphase finanzieren kannst? Melde dich jetzt über unser Kontaktformular auf reach-euregio.de und lass uns gemeinsam deine Startup-Reise planen.
Apropos starre Strukturen. Jetzt ist es ja so, dass ihr beschrieben habt, dass das, was ihr macht, letztlich sehr davon abhängt, was eure KundInnen sich von euch wünschen und dass ihr viele Möglichkeiten habt, das Ganze technisch umzusetzen. Gestartet seid ihr aber ja letztlich mit, wie so viele Startups, auch damals, als ihr angefangen seid als Startup, mit wirklich einem zentralen Produkt. Ein Button war das,
genau.
Ne?
Genau, also deswegen heißen wir auch immer noch TapDo, weil der TapDo-Button, man tappt drauf und dann tut er irgendwas. Und Manuel hat eben gesagt, das ist aus unserer Promotion entstanden, aber eigentlich ist es aus seiner Promotion entstanden. Also da hast du die Lorbeeren. Und im Prinzip ist das ein Button, wo ein Fingerabdrucksensor drauf ist. Und dadurch kann man eben dieses Prinzip, ich habe eine Tastatur und tippe mit meinen 10 Fingern irgendwie die 200 Tasten umkehren mit, ich tippe mit meinen 10 Fingern auf einen Knopf, aber er kann jeweils eine andere Funktion haben. Und die Technik hat so gut funktioniert, dass es nicht nur jetzt auf eine Fingerkuppe beschränkt war, sondern im Prinzip eigentlich fast mit jeder Körperstelle dieses Gerät bedienen konnte und eben auch mit verschiedenen Stellen der Hand. Also man kann sich das so vorstellen, trägt einen Kopfhörer, da ist dieser Button integriert und heute ist es ja immer noch so, dass man dann irgendwie zweimal Lied weiter, irgendwie dreimal, dann passiert irgendwas, ich weiß gar nicht, was dann passiert bei meinen Kopfhörern, fällt irgendwas, was ich nicht will, und mit diesem Konzept könnte ich dann halt sagen, ich habe jetzt mit dem Zeigefinger eine Funktion Lied weiter und mit dem Mittelfinger Lied zurück, dann könnte ich auch noch sagen, ich habe, also das hat eigentlich so gut funktioniert, dass wir ja fast millimetergenau die Position jetzt feststellen konnten. Das heißt, wir konnten sogar auf einem Finger irgendwie, je nachdem, wie man den jetzt gedreht hat, dann eben eine Funktion legen. Und das fanden wir so cool, als das in der Promotion entstanden ist, dass wir dann uns tatsächlich dazu entschieden haben, damit zu gründen. Und das war aber hier 2015 war das genau. 2015, da es gab das Reach noch nicht, es gab die AFO. Und ich glaube, was so für uns so richtig den Push nochmal gegeben hat, ist, wir haben uns irgendwann mal entschieden, wir gehen einfach, es gab diesen, das Ärztes Launchpad, gibt es glaube ich bis heute noch.
Ja, wir sind tatsächlich mit unserer Science of Startup Convention mittlerweile verknüpft, okay, und ja, wird dann gemeinsam verliehen oder beziehungsweise der dazugehörige Preis zum Beispiel auf unserem Event, ja.
Okay, ja. Und ja, damals war das halt, ich glaube, es gab auch gar keine andere Plattform hier in Münster. Mhm. So richtig, jedenfalls kann ich mich nicht dran erinnern. Und wir waren dann da und wir hatten ganz viele Teams, die dann vor uns waren. Wir waren die allerletzten und es wurden auch alle irgendwie stark kritisiert von der Jury. Und dann waren wir da und haben da unser Konzept im Prinzip vorgestellt. Und wir haben dann, ich weiß nicht, wir haben 5 Preise oder so dann abgeräumt. Wir haben irgendwie noch zwei, glaube ich, wurden extra für uns geschaffen, irgendwie die 2 Preise an dem an diesem Abend. Und dann hat das für uns nochmal so einen richtigen Kick gegeben, dass wir dann jetzt wirklich auch damit durchstarten. Mhm. Und ja, das ging dann auch ziemlich gut. Wir haben auch bei Start to Grow in Dortmund noch einen Preis gewonnen. Wir haben dann das Exist Gründerstipendium hier mit der AFO zusammen, also mit der Janina Tönnissen war das damals beantragt. Das hat auch recht schnell geklappt. Und ja, genau, dann waren wir da und dann haben wir dieses Produkt entwickelt. Also wir haben dann auch noch Business Angels uns reingeholt in die Firma. Und das hat auch, die Produktentwicklung hat super geklappt. Ich meine, das ist immer, war für uns alle das erste Mal. Das heißt, natürlich gab es da irgendwie das ein oder andere Problem. Aber im Großen und Ganzen hatten wir in unserem angestrebten Zeitplan, der sehr eng war, halt ein fertiges Produkt. Und dann ging es daran, das zu verkaufen. Und das war ein bisschen was man heute natürlich anders machen würde, sondern man würde wahrscheinlich erstmal versuchen zu verkaufen oder zumindest sehr nah daran zu kommen, ans zu verkaufen.
Zum Beispiel Validierung oder sowas, ne? Dass man irgendwie mit den Leuten spricht, die es potenziell mal kaufen sollen, die vielleicht das Problem haben, was das Gerät lösen kann.
Genau, das haben wir natürlich gemacht. Wir waren dann viel auf Messen unterwegs und wir haben immer tolles Feedback bekommen. Ne? Es war immer super, aber was natürlich, das Feedback, was wir nie bekommen haben, ist, gibt jetzt jemand für dieses Teil mit dieser Funktion 130 Euro, glaube ich, irgendwie aus. Ja. Das haben wir dann eine Kickstarter-Kampagne gemacht und das war auch alles super vorbereitet, muss man sagen. Wir hatten E-Mail-Listen und so und da hat sich dann aber relativ schnell dann dargestellt, also Kickstarter-Kampagnen haben einfach eigentlich immer einen relativ schematischen Verlauf von den Verkaufszahlen. Am Anfang viele, es ist so eine Wannenkurve, dann geht es runter und dann kommen die mit FOMO, die machen dann nochmal, geht die Kurve nochmal hoch am Ende. Und war für uns eigentlich nach wenigen Stunden bis Tagen klar, dass wir unsere Ziele überhaupt nicht erreichen werden. Also wir haben unser internes, also unser externes Ziel erreicht, aber unser internes Ziel war 6-mal so groß und das war für uns dann der Punkt, wo wir dann auch gesagt haben, wir nehmen das Geld gar nicht von der Kickstarter-Kampagne, weil wir wissen genau, das reicht nicht. Und das im Endeffekt ist der Markttest in diesem Segment fehlgeschlagen und haben dann im Endeffekt die Kampagne zurückgezogen. Und dann haben wir im Endeffekt noch geguckt, können wir die Technik irgendwie in anderer Form verkaufen. Sind dann viel durch Deutschland getingelt, waren bei mehreren Automobilkonzernen und war aber auch da immer alles schon ganz cool, aber irgendwie so richtig und Entwicklungszyklen sind auch sehr lang. Und dann haben wir uns im Endeffekt irgendwann entschieden, diesen Weg nicht weiter zu verfolgen und standen dann eben vor der großen Frage, was machen wir jetzt?
Ne? Ja, krass, das ist natürlich ein einschneidender Moment, wenn man jetzt irgendwie eine Technologie entwickelt, an der man lange gearbeitet hat, dass alles linear sich immer weiterentwickelt, viel positives Feedback und man geht mit so richtig viel Schwung und Erwartung in diese Kampagne Und dann passiert sowas. Ne? Da kann ich mir vorstellen, dass das natürlich die Pläne durcheinander geworfen hat und dass es bestimmt nicht wenige Startups oder Startup-Vorhaben gibt, die an diesem Punkt dann beschlossen haben, nee, das macht keinen Sinn, das machen wir nicht, wir machen jetzt was anderes. Aber ihr habt überlegt, wie können wir das Ganze jetzt weiterverwerten und was sind die nächsten Schritte und was machen wir, um irgendwie weiterzumachen, aber auf einem anderen Weg, als wir uns das überlegt haben, oder?
Genau. Und ja, bei uns war halt einer der großen Gedanken, war natürlich einmal, okay, das Produkt ist jetzt hier am Markt gescheitert in dem Moment, aber was haben wir oder was sind wir? Und zu dem Zeitpunkt hatten wir schon ein super tolles Team und mit dem wollten wir weiterarbeiten. Was natürlich sehr schade war, auch da, das war natürlich auch die erste einschneidende, sehr doofe Erfahrung im Businessleben, dass man sich halt auch von Mitarbeitern dann trennen musste. Und das war natürlich jetzt nicht, weil das fachlich nicht gestimmt hat oder menschlich nicht gestimmt hat. Das war einfach, die waren alle super und das war halt nur sehr schade, weil das halt einfach für das zukünftige Business, für das wir uns dann entschieden haben, das heißt in dem Fall erstmal Auftragsentwicklung zu machen, zum Beispiel das Marketing-Team erstmal nicht erforderlich war oder für das Design, was wir damals gebraucht haben, auch nicht mehr so viel Designer notwendig waren. Und ja, dann haben wir uns peu à peu von dem Teil des Teams getrennt und für die war es schade, für uns war es schade, aber ich glaube, die haben, also auf der einen Seite haben sie natürlich glücklicherweise alle relativ schnell neue Jobs gefunden und ich glaube auch ganz coole Jobs. Aber trotzdem ist es halt sehr, ein sehr trauriger Moment in dem Fall. Und dann haben wir mit dem Kernteam aus, ich nenne es mal Entwicklern und Ingenieuren, was wir dann hatten, Aufträge akquiriert. Und ja, das war dann auch eine sehr, es musste natürlich auch sehr schnell gehen, weil irgendwo musste das Geld ja herkommen, weil auch das Team verbraucht natürlich einen gewissen Cash jeden Monat.
Ja, und dieses Sicherheitsgefühl ist auch einfach in dem Moment wahrscheinlich flöten gegangen, als ihr gemerkt habt, okay, das läuft nicht linear weiter, wir müssen jetzt irgendwie gucken, genau, wie wir weiterarbeiten können.
Ja. Das war dann quasi wieder ein neues Abenteuer, weil das auf einmal noch weniger, also es hatte nichts mehr mit dem zu tun, was wir eigentlich, kamen natürlich sehr stark von der Technikerseite her. Also das heißt, wir wissen, wie man Systeme baut, wie man programmiert, wie man Elektronik entwickelt. Aber wie kriege ich jetzt schnell ein Team von, ich glaube, 5 Leute waren wir da zu dem Zeitpunkt noch. 5 oder 6 bin mir gerade gar nicht mehr ganz sicher. Unter Brot und Lohn wieder in dem Moment. Und was haben wir gemacht? Wir haben dann versucht, super stark Akquise zu betreiben, sind dann von Hinz nach Kunz getingelt, haben dann teils über unsere Investoren auch noch ein paar Termine vermittelt bekommen, aber sind auch sehr stark hier im Ökosystem Münster unterwegs gewesen. Und dann tatsächlich unser erster Kunde, also das Schwierige ist ja, du gehst zum Kunden und sagst, wir sind ein Team, wir sind fähige Techniker, wir können dir alles bauen, so nach dem Motto, ne? Aber dann, ja, was habt ihr denn schon mal gebaut? Wo habt ihr denn schon Kunden? Für wen habt ihr denn schon gearbeitet?
Ja,
das hatten wir dann in dem Moment halt nicht. Da konnten wir nichts Direktes zeigen. Aber wir hatten natürlich unseren Button. Und das war der große Vorteil des Buttons, dass er so einen schönen Aha-Effekt hat. Oh, du drückst da drauf, der interagiert mit dem Telefon und oh, it's magic, ne?
Ja.
Und das hat den Leuten dann gezeigt, okay, die sind fähig, die können komplexe Technologie bauen, die können gut Software entwickeln und Apps entwickeln, weil so alle Teile da schon drin waren. Also Hardware, Software und Backend und Apps. Und dann war einer unserer ersten Kunden tatsächlich aber auch ein anderes Startup, was auch da noch recht frisch war, glaube ich, die auch eine tolle Idee hatten. Für die haben wir dann eine App entwickelt. Das war eine App für einen Blindengürtel. Und Feelspace heißt das Startup, die waren unsere ersten Kunden. Und mit denen ging es dann los. Und dann kamen ja immer mehr Kunden peu à peu dazu. Und jetzt teilweise natürlich auch die größeren Unternehmen hier im Münsterland wie Westfalen. Die waren, glaube ich, unser zweiter Kunde dann damals. Und später dann auch zum Beispiel Remondis ist auch ein großer Kunde von uns. Die sind auch dazu gekommen. Und dann eher so peu à peu haben wir dann sehr gemischten Kundenkreis aufgebaut zwischen Mittel- bis großen Unternehmen und teilweise immer hier und da auch wieder noch ein Startup.
Aber das ist ja auch im Nachhinein, kann man sich das mal so schön anschauen, aber es ist ja auch paradox, dass letztlich das, was euch zwischendurch solche Probleme bereitet habt, die Eintrittskarte war, überhaupt weiter gemeinsam so in der Konstellation arbeiten zu können. Also wie gut, dass es den Tap-to-Button gab, oder?
Ja, in dem Fall,
guter
genau.
Beweis, also, dass ihr was könnt. Ja.
Also ich glaube, wir haben schon immer eigentlich das Gefühl gehabt, dass wir was können. Aber
das müsst ihr ja auch, also
genau,
auch glauben.
Aber auch so in dem Team. Also ich muss sagen, dass das für uns halt das auch die Motivation war, da weiterzumachen, weil das einfach so viel Spaß gemacht hat, dieses Ding zu bauen mit den Leuten zusammen und auch die, wo wirklich sehr viele verschiedene komplexe Dinge halt ineinander verzahnt funktionieren müssen. Und das hat einfach so toll geklappt, jetzt sowohl von der Leistung als auch menschlich, dass wir einfach total Bock hatten, genau das weiterzumachen.
Das heißt, es war auch nicht schwierig, das neue, alte Team auf die neue Richtung einzuschwören. Also
das war tatsächlich sehr einfach, ja, würde ich so. Also ich meine, es ist ja so, man erinnert sich ja eher an positive Dinge als an negative im Nachhinein. Aber wenn ich da jetzt so zurückgucke, war das jetzt dem Team mitzuteilen eigentlich kein großes Problem. Also natürlich muss man sagen, das ist natürlich diesem Teil des Teams. Ne? Also war natürlich klar, dass wir mit einer anderen Ausrichtung halt auch einen anderen Teil des Teams halt nicht mehr brauchen würden. Und das war natürlich schon, waren schon schwere Gespräche, ganz klar.
Das glaube ich. Wahrscheinlich auch mit KundInnen, Familie, FreundInnen, InvestorInnen, all diejenigen, die euch irgendwie im Laufe der Zeit begegnet sind, denen erklären zu müssen, dass man jetzt was anderes macht und dass es nicht mehr der Button ist, sondern irgendetwas, was vielleicht sogar noch weniger greifbar ist im allerersten Moment, weil es einfach flexibler und größer ist, stelle ich mir auch herausfordernd vor.
Ja, das ging eigentlich, muss ich sagen, weil letztendlich waren ja alle froh, dass es weiterging. Ne? Mhm.
Genau.
Und die Perspektive war ja da. Ich würde nicht, also es ist, also blöd gesagt, natürlich gab es damals auch eher so schlaflose Nächte, ganz klar, ne, in dieser Phase. Aber gleichzeitig ist es halt auch so, wie bei allen Sachen, die halt einen emotional herausfordern, ist es natürlich auch eine positive Herausforderung und eine Challenge. Ne? Und der widmet man sich dann halt. Und ja, umso schöner, wenn es dann, wie in dem Fall, dann auch hinterher noch aufgeht. Aber klar, da waren natürlich sehr, sehr anstrengende Momente auch dabei.
Man könnte das ja schon eigentlich als Pivot bezeichnen, was ihr erlebt habt, oder? Würdet ihr da mitgehen?
Ja.
Pivot so als Bezeichnung für eine grundlegende Andersausrichtung des täglichen Geschäftes und des Unternehmensinhaltes letztlich.
Ja, genau. Das bekommt natürlich das Geschäft bekommt eine andere Dynamik, als wenn man nur an einem Ding arbeitet, was so das, ich nenne jetzt mal das eigene Baby ist. Und jetzt arbeitet man natürlich an den Babys von ganz vielen anderen. Und dann sind wieder noch andere Stakeholder dabei und eine ganz andere Art von Interaktion, die halt notwendig ist, als wenn man nur in seinem eigenen Produkt arbeitet. Und das ist natürlich auch eine spannende Sache und man lernt halt sehr viel dazu. Also einfach was Produktentwicklung nicht in der, ich sag mal, in der technologischen Ebene geht, sondern eher in der Vermarktungsebene, in der Kommunikation mit Kunden, wie arbeitet man mit den Kunden zusammen und all diese Felder, die dann neu auftauchen, weil man ja nicht mehr nur an seinem eigenen Baby arbeitet, das ist natürlich auch eine spannende Reise und eine spannende Erfahrung. Und man hat, ich glaube, ich habe sehr viel gelernt, was Business angeht, weil ich ja aus der technischen Seite herauskomme, quasi ohne, ich sag mal, BWL-Background oder sonstiges. Und das war auch die Zeit, wo wir, glaube ich, sehr stark angefangen haben, uns Wissen über Bücher, Ratgeber oder wo wir einfach dann andere Unternehmer getroffen haben und mit denen gesprochen haben. Hier, wie siehst denn du die Situation? Oder ja, letztendlich, ich glaube, einmal, man ist im Wissen sehr stark gewachsen, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich einen menschlichen, sehr starken Sprung gemacht habe in dieser Zeit.
Ja, kannst du vielleicht zusammenfassen, was so die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Zeit waren? Über dich selbst, über Unternehmerinnentum, über dein Produkt. Also hast du so zentrale Learnings, die du irgendwie daraus ziehen kannst? Ist eine schwierige Frage, ich weiß. Aber vielleicht kannst du das so
auch. Wenn ich es essenztechnisch runterbrechen will, ist, glaube ich, so der Kernwert oder das zentrale Learning, was ich auch für mein Leben mitgenommen habe, Konstruktivität. Das heißt, wenn man allen Dingen, auch wenn sie mal doof sind oder eher negativ sind, wenn man ihnen konstruktiv begegnet, findet man immer die Punkte, an denen man weiterbauen kann und sie dann doch wieder auf was Gutes lenken kann. Und das kann in der Beziehung zu einer Person sein, das kann bei einer technischen Herausforderung sein, letztendlich überhaupt, wie man Situationen angeht. Desto konstruktiver man da rangeht und auch alle Bereiche betrachtet, dann bringt er das einen stark voran und auch so dieses, ich glaube, bei mir ist so ein Schalter umgelegt von diesem egozentrischen Denken auf eher so das Denken als System mit den anderen Personen zusammen. Ich glaube, das ist auch ein großer Punkt. In der Familie wird das auch nochmal anders, aber ich glaube, auch wenn man gerade mit Fremden an einem Ding arbeitet oder am Anfang Fremden und auch verstehen muss, okay, wie sind die Emotionen bezüglich des Systems, wie ist das ganze System um die Person herum, mit einem zusammen, mit dem, was man bauen will, was sind die Ziele und so weiter und so fort. Und das irgendwie so als gemeinsamen Kosmos zu sehen. Ich glaube, das ist nochmal ein Punkt, den ich da stark entwickelt habe.
Das ist ein spannendes Learning auf jeden Fall, was dich wahrscheinlich bis heute begleitet, in deiner Art, Entscheidungen zu treffen in deinem Leben.
Ja. Aber man lernt ja nie aus, das geht natürlich immer weiter. Genau, es gibt immer neuere Situationen. Aber ich glaube, so dieses Motiv der Konstruktivität ist, glaube ich, so das Stärkste, um das plakativ zu sagen.
Ich meine, so klingt es auch, wenn ihr das jetzt gemeinsam beschreibt, dass ihr die Gesamtsituation, es ist natürlich immer sehr viel leichter im Nachhinein, das Ganze positiv zusammenzufassen und Dinge daraus zu ziehen. Nichtsdestotrotz waren da ja viele Schritte und einschneidende Momente, an denen man auch hätte sagen können, nee, dann machen wir was anderes, das hat jetzt nicht funktioniert. Aber ihr habt immer geguckt, was haben wir, was ist auf der Habenseite, was können wir gemeinsam erreichen. Ihr hattet ein starkes Team, was motiviert war, was ihr auch weiter motivieren konntet, dem ihr Perspektiven bieten konntet. Also ich meine, ihr seid jetzt, was habt ihr gesagt, 20 Personen.
Genau.
Also da würde ich sagen, habt ihr doch in eurer Einstellung das im Kern eigentlich schon bewiesen, dass ihr auch so zusammenarbeitet und so das Unternehmen versteht.
Genau, ich meine, natürlich ist auch nochmal ein großes Learning, dass man durch diese Situation halt durchkommt. Ne? Also das ist, weil es natürlich, klingt es total dramatisch, ist es in dem Moment auch, aber irgendwann geht die Sonne halt auch wieder auf, ne? Also insofern ist das, glaube ich, auch ein wichtiges Learning, dass man einfach in der Lage ist, einfach auch in so einer Unternehmenssituation, also durch so eine Krise durchzukommen und das halt auch für die nächste oder übernächste Krise, ist man dadurch halt auch viel stärker.
Total.
Und natürlich ist es auch so, dass, wie du das gesagt hast, wir haben jetzt auch diese, also konstruktiv zu sein, das ist auch was, sag ich mal, was jetzt einer unserer Kernwerte unserer Firma ist und das ist auch was wir halt dann, im Anschluss an diese Situation halt irgendwie aktiv entwickelt haben, uns damit stärker damit beschäftigt haben, was uns eben wichtig ist und wie wir uns verhalten wollen in dieser und eben in anderen Situationen auch.
Total, ich meine, zahlt sehr auf diesen zentralen Wert der Resilienz ein. Glaube ich, ein sehr starker Kernwert, den ihr euch da ausgesucht habt.
Ich würde auch noch mal gerne was zum Thema Sicherheit sagen, weil du hast eben irgendwie Sicherheit angesprochen, dass man irgendwie die Sicherheit sucht. Und im Endeffekt, glaube ich, aber ist das so, dass man zu dieser Sicherheit, dass man da irgendwie eine andere Perspektive zu einnehmen muss, weil es gibt im Leben eigentlich keine Sicherheit. Man muss einfach nur irgendwie es schaffen, sich selber so eine Einstellung zu entwickeln, dass man auch mit unsicheren Situationen einfach umgehen kann, gerade als Unternehmer, dass man sich nicht verloren fühlt, weil es gibt immer unsichere Situationen irgendwie. Und deswegen würde ich sagen, man muss nicht nach der Sicherheit suchen, sondern man muss einfach lernen, mit der Unsicherheit umzugehen.
Habt ihr da gezielte Ideen oder Tools, die ihr dafür nutzt? Oder sagt ihr, es ist einfach eine grundsätzliche Einstellungssache, die euch begleitet, so damit umgehen zu können?
Ich glaube, es ist einmal so, also bei mir ist es einmal diese, wie soll ich sagen, nicht angelesene Erkenntnis. Es hört sich jetzt komisch an, aber man kann Dinge ja aufnehmen, erfahren und lernen. Ne? Also ich kann jetzt ein Buch lesen, ja, muss mit Unsicherheit umgehen. Alles ist eigentlich auch gar nicht so schlimm, wie man sich es immer denkt. So, man ist ja auch selber in seinem eigenen Mindset dann erstmal immer, man betrachtet es ja immer alles aus sich heraus. Ne? Und das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, dass man diese Dinge dann externalisiert. Das hilft einem dann auch weiter, dass man dann guckt, okay, wie würde das vielleicht jemand anders sehen? Einfach versucht sich in einer anderen Person mit dem gleichen Problem oder Herausforderung konfrontiert ist, wie würde die sich verhalten? Ne? Und dann sieht man auf einmal so, ja, für den wäre das wahrscheinlich voll easy, er würde es wahrscheinlich so und so machen. Und wenn man das schafft, diese Abstraktionsebene zu erreichen, dann schafft man es einmal so ein bisschen, dieses Gefühl runterzudrängen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch dieses, durch jedes Erfahren einer solchen Situation gewöhnt man sich daran. Ne? Und das ist ja die Fähigkeit eines oder der meisten Menschen, dass sie es halt schaffen, an bestimmte Dinge sich zu gewöhnen. Und ich meine, wir haben ja noch, ich sag mal so, im Wirtschaftsleben sich dieser, dass nichts sicher ist, dran zu gewöhnen, ist halt eine Sache, aber es gibt ja für viele Menschen auf der Welt, das ist ja im persönlichen Überleben leben sogar notwendig, dass sie sich dran gewöhnen müssen. Und von daher ist das ja noch fast eine komfortable Situation, in der wir uns hier befinden.
Absolut,
aber Stichwort Privilegien. Geht ja, immer, ja genau, man geht ja immer nur von seinem Standpunkt aus. Und aber wenn man halt diese Erfahrung hat, okay, die Welt drumherum passiert und geschieht, ne, werden ja sicherlich auch sehr viele in der Corona-Zeit gehabt haben. Und wir hatten da zum Beispiel auch jetzt Glück, ne, wir hatten halt Kunden, die jetzt nicht so ultra stark davon betroffen wurden in dem Moment. Natürlich war das dann so, dass viele Aufträge sich rausgezögert haben, bis dann die Abschlüsse kamen und so weiter. Aber es war nie so, oh, wir können auf einmal nicht mehr, also das hat man glücklicherweise nicht, dass ein Kunde einfach gesagt hat, okay, ich bin pleite oder ich kann nicht mehr, wir müssen Projekte abbrechen oder sowas. Das hatten wir nicht. Das heißt, wir hatten dann auch keine Mitarbeiter, die wir entlassen mussten. Wir haben das auch gemerkt, wir sind halt nicht mehr so gewachsen wie geplant, aber trotzdem auch immer noch komfortabel im Verhältnis zu vielen anderen, die dann einfach Lichter ausmachen mussten leider. Und ja, ich denke, das ist so ein Punkt dabei. Also ich glaube einfach so, es ist eine Mischung zu, dass man das akzeptiert, dass es so ist und gleichzeitig natürlich auch, dass man die Situation bekommt und zwangsläufig dann einfach damit umgehen muss.
Ja, und ich glaube auch, was man machen kann, ist, dass man sich einfach die Situation komplett durchdenkt. Einfach so, was ist denn das Schlimmste, was in dieser Situation passiert? Ja. Und hier ist es ja einfach so, dass die alles, was jetzt, sage ich mal, jetzt wenn so ein Unternehmen die Grätsche macht, gerade jetzt bei einem Startup, was jetzt vielleicht mal irgendwie ein paar Monate oder ein Jahr existiert, das ist kein Weltuntergang. Muss man einfach sagen. Und das ist auch bei anderen Krisen einfach immer so, dass es immer ein Danach gibt und und man immer, auch wenn man sich in dieser Situation sich selbst vorstellt, man eigentlich nie ganz unten ist, sondern man ist wieder an einem Start, aber ein Start, mit dem man gut klarkommen kann. Auch ein Start, der besser ist als Situationen, die viele andere Menschen halt auf der Welt wiederfinden.
Ja, das stimmt. Weise Worte von euch an dieser Stelle. Ja, das stimmt. Aber es macht wirklich Sinn, sich immer mal wieder im privaten oder auch beruflichen Kontext selbst zu verorten, wo man so steht, wo andere stehen, was so möglich ist, wie tief man fallen kann, was Herausforderungen sind und dem Ganzen dann bewusst zu begegnen. Nichtsdestotrotz, ihr erzählt das so locker. Ihr habt da echt gute Erfahrungen gesammelt, glaube ich. Aber das ist natürlich auch okay, dass das herausfordernd ist, sich diesem Prozess zu stellen. Aber finde ich gut, dass ihr da ermutigende Worte findet, dass sich das lohnt und dass man was Positives daraus ziehen kann, aus dem, was sich ergibt und auch viel daraus machen kann mit der richtigen Einstellung und den richtigen Werten. Vielleicht, wenn ihr so auf diesen gesamten Pivot-Prozess oder auch den gesamten Unternehmensprozess zurückblickt, gibt es jetzt rückblickend dennoch etwas, was ihr vielleicht anders gemacht hättet, wenn ihr könntet?
Ich würde sagen, sehr, sehr viele Dinge hätten wir anders gemacht. Das ist ja immer das Schöne am Zurückblicken in der Zeit. Ja klar, ich meine, wahrscheinlich hätten wir einfach bei dem Pivot-Prozess hat, glaube ich, sogar relativ viel gut geklappt. Und da hatten wir natürlich auch, letztendlich hatten wir natürlich auch das Glück, dass wir die Kunden gefunden haben. Ne? Wenn es nicht passiert wäre, dann wäre halt irgendwann auch das Geld einfach ausgegangen. Ne? Ich glaube, im Nachhinein zum Beispiel bei dem Produkt, die klassischen Sachen, ne, so dieses direkt testen, direkt die Gretchenfrage stellen, so, gibst du mir 130 Euro, dann kriegst du das Teil hier, ne? Solche Sachen, also einfach so, ja, fast basale Sachen, die damals wahrscheinlich heute jeder so, das steht doch in jedem Ratgeber drin, ne? Die man dann hätte da direkt machen müssen, ne? Und das ist so ein bisschen der Punkt, die Erfahrung, die wir da gemacht haben, weil wir halt so mit dieser Technikerbrille da draufgegangen waren, die würden wir heute natürlich nicht mehr machen, weil wir heute auch die andere Sicht kennen, die Marketing-Sicht und die letztendlich auch die Kundenkommunikation und so weiter und so fort. Das hatten wir halt damals noch gar nicht. Deswegen waren wir auf dem Auge fast irgendwie blind, ne? Und heute wäre es natürlich.
Was ich ganz klar sagen muss, bei so einer Produktentwicklung ist das A und O, was wir damals nicht gemacht haben, den Kundennutzen in den Mittelpunkt zu stellen. Einfach. Das ist einfach das zentrale Punkt. Man muss einem Kunden irgendwie einen Mehrwert bieten mit dem Produkt, was man liefert. Und darauf muss man sich 100% konzentrieren. Und das Produkt selber, was man dann macht, das steht dann hinten an. Und es kann auch sein, dass was völlig anderes ist als das, was man sich erdacht hat ursprünglich. Und ich glaube, das ist natürlich was wir, weil wir aus der Technik kommen, sind wir da natürlich besonders anfällig für, irgendwie eine coole Technik zu haben und dann eben irgendwie was draus zu machen. Jetzt ist halt, sicherlich gibt es gerade viel KI-Hype, wo viele Leute sagen, ja, KI ist eine coole Technik, da kann man doch dies und das und jenes machen. Und da würde ich jedem sagen, guck, dass du irgendwo einen Kundennutzen findest und dich mit dem Kundennutzen beschäftigst und nicht eben nur irgendwas machst, weil es eine coole Technik halt gibt.
Ja, also. Ja, das deckt sich mit der Theorie, die wir versuchen im Rahmen des Lean Startup-Prinzips zu vermitteln. Da bin ich froh. Aber ja, das ist gar nicht so trivial, wie das jetzt klingt. Man hat natürlich gerade, wie ihr das sagt, mit einer technischen Expertise einen total großen Horizont aus den Dingen, die möglich sind. Mhm. Und das zu matchen mit dem, was wirklich für zentrale KundInnen, Bedürfnisse und Probleme eine Lösung darstellen kann, ist gar nicht so einfach. wenn man dieses Riesenbuffet an Möglichkeiten hat.
Und vielleicht geht es auch nicht. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass man besser tatsächlich vom Kundennutzen her kommt und dann guckt, wie kann ich den halt bedienen. Und nicht von, ich habe hier eine, also ich meine, klar, gibt natürlich ein paar Dinge, wenn ich jetzt einen Quantencomputer in der Tasche habe, das ist vielleicht was anderes. Oder die Kernfusion, aber ja, bei den meisten Dingen ist es doch so, dass es der bessere Weg ist, sich zuerst mit dem Kunden zu beschäftigen.
Ja, sehr gut.
Ja, letztendlich ist es fast, ich glaube, dass die erfolgreichsten Situationen für so eine Gründung, zumindest nach meiner Einschätzung, sind dann, wenn man aus einem Segment kommt oder einer gewissen Geschäftssparte heraus, wo man halt einfach die Probleme der Leute erkannt hat und die dann ja vielleicht für eine Entwicklung ist es immer ganz gut, wenn man sich nicht mit dem Heiligen Gral beschäftigt, weil das werden wahrscheinlich so tausend viele andere Leute auch machen und das macht es natürlich dann sehr, sehr schwer. Sondern wenn man ein Problem in einer gewissen Nische, die natürlich auch groß genug sein muss, um zu wachsen und zu leben und von daraus sich entwickelt. Und so kann man sich wahrscheinlich auch am besten entwickeln, ohne jetzt am Anfang dann auch super viel Geld einsammeln zu müssen, sondern man kann dann auch wirklich mit der Idee schnell rauskommen, weil die Leute auch dann direkt bereit sind, weil sie das Problem als selber so groß empfinden, dann schon selber Geld dazuzugeben. Dass sie sagen, okay, das Problem ist so groß, dass der Kunde schon sagt, ich gebe dir Geld, wenn du anfängst, das Problem zu lösen. Und das sind, glaube ich, mal sehr, sehr gute Voraussetzungen.
Absolut. Das klingt sehr, sehr logisch. Habt ihr darüber hinaus noch irgendwas, was ihr den HörerInnen des Podcasts ergänzend zu dem, was ihr gerade gesagt habt, was ihr anders machen möchtet, noch mitgeben wollen würdet?
Also nicht speziell den Hörern, aber ich würde sagen, wir haben den Tap-Do-Button noch bei uns in der Tasche. Wenn jemand Sennheiser oder so kennt, den gerne in den Kopfhörer einbauen.
Das nehmen wir mit auf jeden Fall.
Also ich glaube einfach, dass die Leute, die gründen, die müssen halt ihre eigenen Erfahrungen einfach machen und die sollten sich nicht von kleineren Dingen abschrecken lassen. Und das Allerwichtigste ist, glaube ich, dass man, wenn man sowas macht, das niemals irgendwie für sich nur macht, sondern ganz einfach mit vielen Leuten darüber redet und die Meinung von den Leuten auch einholt und dann direkt weiß, okay, wo ist man dran? Und halt auch möglichst seine eigenen Thesen halt immer sehr stark auf den Prüfstand zu stellen, ne? So wie denken da andere Leute drüber und Leute, die vielleicht schon länger im Business sind, die man kennt und denen man vertraut. Und also viele Fragen stellt. Einfach dadurch eine gewisse Sicherheit in das System reinbringt, dass man viel fragt. Den Markt fragt, die Unternehmen fragt, die Kunden fragt und auch Leute fragt, die in einer ähnlichen Situation vorher waren. Ich glaube, die größte Gefahr, die man hat, ist, dass man zu lange am Anfang in seinem eigenen Kämmerlein irgendwas versucht zu bauen und zu machen. Ich glaube, das ist, das kann sehr schnell in der Sackgasse enden, wenn es nicht gerade die Kernfusion oder der Quantencomputer ist.
Ja, stimmt. Es gibt ein paar technologische Ausnahmen, aber die sind vielleicht nicht die Regel.
Genau, und es ist selten auch, man sollte sich vielleicht auch nicht davor abschrecken lassen, so dieser Punkt so, boah, ich habe hier super tolles Neues, das hat keiner, wenn ich da mit Leuten drüber spreche, klauen die mir eine Idee. Und der Punkt ist, die Idee ist nicht so viel wert. Das unterschätzen alle Startups und alle Leute, die irgendwie so, ich habe die Idee, deswegen baue ich das, das darf keiner wissen. Das ist schon mal ein großes Problem. Gleichzeitig sind auch, ich hatte die Idee, deswegen will ich die meisten Anteile haben. Ist auch vollkommen verkehrt. Man muss halt einfach aus meiner Sicht heraus etwas schaffen, dass mit dieser Idee, die man hat, ein möglichst großes Potenzial entsteht, dass die Idee hinterher Wirklichkeit wird. Und es bringt nichts, halt mit die Idee im Geheimen im Kämmerlein zu versauern. Die Idee wird nicht groß und dann sind auch 100% von nichts immer noch nichts. Deswegen lieber da halt den Weg zu gehen, darüber zu sprechen. Und das krasse Know-how oder das, was die Werte von Unternehmen hinterher dann wirklich ausmachen, ist dann meistens gar nicht die Idee, sondern die Schwierigkeiten, die bei der Umsetzung entstehen. Weil dann hat man nämlich eine Hürde genommen, die andere noch vor sich haben. Und das ist der Wert, nicht der Gedanke. Und
Ja, das ist gut.
Ja, das würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass man einer Idee nicht zu viel Bedeutung beikommt. Es gibt ja sogar Internetseiten, wo man sich eine Idee runterladen kann, wo es irgendwie 10.000 Ideen. Das Wichtige ist, die Idee mit einem Kundennutzen irgendwie in Verbindung zu bringen und sie dann auch wirklich umzusetzen. Und das ist das, was dann, sag ich mal, 99% des Weges ist von der Idee.
Ja, das ist gut daran. Anschließend empfehle ich eine Podcast-Folge, die wir vor einer Weile mit Steffen Schwarz aufgenommen haben. Die heißt Zeig deine Idee. Da geht es um Prototyping und so weiter. Der hat was ganz Ähnliches gesagt. Der meinte auch, keine Angst davor haben. Der Mehrwert, der sich bietet durch den Austausch mit anderen, ist so wahnsinnig groß im Vergleich zu der Sorge, die man haben sollte, dass die Idee flöten geht. Und ihr bestätigt das ja auch ganz klar.
Diese Sorge ist auch, also was ich gerade gesagt habe, dass es die Idee, wenn die Idee 1% ist und die 99% das ist, was dann kommt, dann muss man sich auch überhaupt keine Sorgen machen, dass jemand die Idee klaut, weil eben die auch diese 99% halt machen müssten. Und das ist halt der, da wo man halt einfach den, ja, den Vorteil oder den Abstand zu dem anderen kriegt, indem man diesen Weg geht und nicht bei der Idee stehen bleibt.
Ja.
Ja, und in der Regel fügt sich das dann ja auch meistens so, dass dann, wenn die Idee schon so weit entwickelt wurde und andere Leute davon wissen, dann gehen die meistens auch den rationalen Weg und sagen, können wir bei dir mitmachen oder sollen wir dich übernehmen? Und das ist ja meistens dann so, dass die Großen dann, wenn es eine richtig coole Idee ist, dann die Leute dann einkaufen, bevor sie selber nochmal anfangen, die ganzen Stolpersteine mitzunehmen, hinzufallen und so weiter.
Und das ist ja schließlich dann auch ein Mehrwert, den man geschaffen hat. Also das sollte man ja auch nicht, nicht kleinreden.
Ich auch häufig von Startups oder in so Produktdiskussionen immer gehört habe, ist, was ist denn, wenn jetzt Google das macht oder Apple oder sowas? Habt ihr bestimmt auch sicherlich schon mal häufiger gehört.
Ja.
Und ich glaube auch, das ist eine Frage, die muss man sich überhaupt nicht stellen, weil im Endeffekt die Frage, die man sich dann stellt, ist, was ist, wenn jemand mit unendlichen Ressourcen und Macht praktisch genau das machen möchte, was ich machen möchte? Und die Frage ist völlig pointless, weil das ist natürlich klar, dass der einfach ganz andere Möglichkeiten hat. Und das führt natürlich aber dann dazu, dass man überhaupt nicht anfängt, irgendwie was zu machen. Also im Endeffekt, ja, für jede Diskussion völlig pointless.
Das ist ein pessimistischer Blickwinkel, genau. Letztlich auch die Ausgangslage. Das,
damit sagt man nur, ich bin pessimistisch. Mehr sagt man damit eigentlich nicht.
Da stimme ich zu, ja, das stimmt. Ist aber tatsächlich eine Frage, die gar nicht so selten gestellt wird, gerade bei technologischen Dingen oder aber auch, wenn man noch sehr am Anfang der Startup-Reise ist und lange gegrübelt hat. Aber ja, da würde ich sagen, habt ihr gute Impulse gegeben. Das ist sich auf jeden Fall und wirklich in jedem Fall, so pauschal können wir drei das wahrscheinlich sagen, lohnt, darüber zu sprechen. Erstmal meinetwegen mit vertrauten Leuten, aber dann ergibt sich meist schnell die Möglichkeit, noch weitere Mehrwerte zu generieren, indem man darüber mit anderen spricht. Vielleicht sogar Verbündete findet, mit denen man das gemeinsam umsetzen kann. Das kann einem ja auch immer passieren. Viele gute Potenziale, die da lauern.
Und außerdem ist es ja immer auch eine Evaluation und eine Weiterentwicklung von so einer Idee, wenn man halt drüber spricht, ne?
Ja, und da seid ihr das beste Beispiel dafür, dass das gut funktionieren kann. Und in was ihr habt mir vorhin im Vorfeld dieses Podcasts erzählt, ihr feiert euer Firmenjubiläum diesen Monat für dieses Jahr. Also 8 Jahre gibt es euch da, ne?
Wahrscheinlich ist es genau heute.
Ja gut, dann herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Wie können denn eure HörerInnen euch vielleicht erreichen, wenn sie im Nachgang an diese vielen spannenden Facts, die sie jetzt von euch gehört haben, noch Fragen haben?
Ja, ich denke, am einfachsten über tepto.io. Da stehen eigentlich alle Kontaktdaten von uns.
Genau, oder sonst auch über LinkedIn, LinkedIn sind wir auch erreichbar. Ja.
Top. Bevor wir jetzt zum Ende dieser wirklich spannenden Folge kommen, so gerne ich noch weiter mit euch sprechen möchte, stelle ich euch die traditionelle Abschlussfrage. Und dieses Mal würde ich sagen, fängst du dann an, Manuel. Mhm. Was ist für euch das Wichtigste, dass ihr während eurer Berufs- oder Gründungserfahrung gelernt habt und wie hat es euch verändert?
Ja, ich glaube, dass, also was ich eben auch schon angesprochen hatte, einmal die Sicht auf Dinge, dass man konstruktiv Dinge betrachten muss, konstruktiv handeln sollte. Und der Punkt, dass man immer wieder für sich prüfen muss, okay, ich denke jetzt gerade so, wie würde jemand anders darüber denken? Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wesentlicher Punkt, weil nur so kann man sich, glaube ich, so ein bisschen, hundertprozentig kann man sich natürlich nie aus seinem eigenen Denkkorsett befreien, aber das ist für mich so der Hebel gewesen, den ich gelernt habe, um einfach dafür mich aus meinen eigenen Denkgefängnissen zu befreien und neue Sichtwinkel zu sehen und dadurch auch mehr Möglichkeiten zu sehen. Das kann natürlich sein, einmal zu sehen, okay, ein Problem ist gar nicht so schlimm, wie es ist, nur weil ich nehme das so wahr, oder wie kann ich eigentlich das Ziel erreichen, nicht in dem Pfad, in dem ich mich bewege? Und einmal kann man natürlich versuchen, sich selbst aus diesem System rauszubewegen, aber manchmal bringt es auch etwas, wenn man einfach jemand anderen einfach genau fragt, wie würdest du das denn sehen? Und ich glaube, das sind so die Punkte, die für mich da wahrscheinlich so die wenn man es plakativ sagt, lebensveränderndsten oder Lebensansicht veränderndsten Sachen sind, glaube ich.
Ja, also ich würde mich da anschließen, auf jeden Fall haben wir auch eben schon drüber gesprochen, dass ich gelernt habe, in möglichst allen Situationen irgendwie sie konstruktiv zu handhaben. Und das Zweite, was ich noch sagen möchte, ist, dass ich auch gelernt habe, dass ich mich einfach manchmal auf Leute verlassen kann und auch muss einfach. Dass ich kann nicht alles selber machen und da muss man halt einfach auch mal fünfe gerade sein lassen. Und gerade jetzt mit Manuel, auf den kann ich mich 100% verlassen. Und ja, das habe ich auch gelernt in dieser Zeit.
Vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Und ich danke auch euch, liebe HörerInnen, dass ihr in diese Podcast-Folge reingehört habt. Wir hoffen, dass ihr einen guten Einblick in Pivotieren und die vielen Chancen, die sich im Laufe der Zeit im Startup und im Unternehmen ergeben können, bekommen habt und dass ihr diese Folge inspiriert verlasst. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf euch. Reach, from science to startup.